Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Zypern haben heute die Banken wieder geöffnet. Der befürchtete große Sturm auf die Konten blieb allerdings aus. Die Geldhäuser waren wegen des drohenden Staatsbankrotts fast 2 Wochen geschlossen, um zu verhindern, dass Vermögen massenhaft ins Ausland geschafft werden. Kunden, die mehr als 100.000 Euro auf ihrem Konto haben, müssen einen Teil davon abgeben. Das Geld soll helfen, eine Staatspleite zu verhindern.
Das große Chaos ist ausgeblieben. Um 12 Uhr öffnen die Banken auf Zypern. Polizisten sichern einzelne Bankfilialen nach 12 Tagen Zwangsschließung. In kleinen Gruppen dürfen die Kunden eintreten. Die meisten lösen Schecks ein, überweisen längst fällige Rechnungen. An Bargeld gibt es maximal nur 300 Euro pro Person. Ach, alles ist organisiert abgelaufen, obwohl es ein paar Schlangen gab und wir dachten, das wird Chaos. Heute ist alles noch okay, aber was morgen oder übermorgen sein wird, ist eine andere Geschichte. In einer Nachtaktion ließ die Europäische Zentralbank rund 5 Milliarden Euro einfliegen und an die zyprische Zentralbank ausliefern. Der schwer bewachte Konvoi fuhr vom Flughafen Larnaka in die zyprische Hauptstadt. Am frühen Morgen wurde das Bargeld an die einzelnen Filialen verteilt. Jetzt nach Bankenöffnung werde Ruhe und Normalität einkehren, sagte Zyperns Außenminister, und man werde mit Reformen beginnen. Was wir daraus lernen, ist, dass wir ein kleines, funktionierendes Bankensystem brauchen, das man auch kontrollieren kann. Damit keine Kapitalflucht einsetzt, sollen strenge Beschränkungen gelten. So dürfen zum Beispiel pro Monat nur einmalig 5.000 Euro ins Ausland überwiesen, bei Auslandsreisen nur 1.000 Euro in bar mitgenommen werden.
Die Krise ist noch nicht vorbei, auch die Angst bleibt. Wie geht es weiter mit Zypern? Entlassung und Umstrukturierung im Bankensektor sind erst der Anfang. Dem Land droht eine Rezession, hohe Arbeitslosigkeit, eine Krise für die gesamte Wirtschaft.
Zur mit Spannung erwarteten Bankenöffnung in Zypern haben wir auch eine längere Reportage auf tagesschau.de. Eine weitere Unsicherheit im Euroraum ist das PAD nach den Wahlen in Italien. Der Spitzenkandidat des Mitte-Links-Bündnisses, Bersani, ist zunächst mit dem Versuch gescheitert, eine Regierungsmehrheit zusammenzubekommen. Das teilte er am Abend Staatspräsident Napolitano mit. Bersanis Bündnis war bei der Wahl vor 4 Wochen stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus geworden. Es hat aber keine Mehrheit im Senat. Zur Situation in Italien jetzt live aus Rom, Peter Dahlheimer.
Italien ist so weit wie vor der Wahl, die wirtschaftliche wie die finanzielle Lage ein einziges Desaster, die politische ist nicht viel besser. Wie erwartet hat Pierluigi Bersani es nicht geschafft, eine Regierung zu bilden. Der Ball liegt jetzt bei Staatspräsident Napolitano. Der kann jemanden anderen beauftragen, eine Regierung zu bilden, beispielsweise Beppe Grillo oder auch Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Beides erscheint ebenso unwahrscheinlich wie sehr aussichtslos. Es kann auch sein, dass Napolitano versucht, jemanden anderen zu bitten, eine Übergangsregierung zu bilden, wie die von Mario Monti, mit dem Ziel, die dringendsten Reformen zu stemmen und sobald wie möglich Neuwahlen abzuhalten, vielleicht schon im Juli. Morgen früh um 11 Uhr sollen die Konsultationen fortgesetzt werden. Italien hat gewählt, bisher ist nichts anderes dabei herausgekommen als politisches Chaos. Und damit zurück zu Marc Bartor nach Hamburg.
Der lange Winter hat sich am Arbeitsmarkt negativ ausgewirkt. Die übliche Frühjahrsbelebung fiel schwächer aus. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren im März insgesamt 3.098.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. 58.000 weniger als im Februar, aber 70.000 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,3%. 3 Wochen vor dem Prozess zur NSU-Mordserie bleibt unklar, ob türkische Journalisten doch noch feste Plätze bekommen. Das Oberlandesgericht München will am Zulassungsverfahren nichts ändern, setzt aber auf die Solidarität von Medienvertretern, die ihre Plätze zur Verfügung stellen. Türkische Journalisten sind nicht unter den 50 Kollegen, die in der Reihenfolge ihrer Anmeldung sicher dabei sind, obwohl die meisten Mordopfer türkische Wurzeln hatten.
Hier in der Münchner Innenstadt sind viele Türken zu Hause. Für sie ist es befremdlich, dass ausgerechnet ihre Heimatmedien keine garantierten Plätze beim NSU-Prozess bekommen sollen, wo doch 8 der Mordopfer türkischstämmig sind. Unverständnis bei der türkischen Gemeinde.
Auf eine große Ermittlungspanne folgt eine kleine Justizpanne. Und das Gericht hat sich keinen Millimeter bewegt, obwohl wir sehr konstruktive Vorschläge auch von deutschen Medien hatten, die willens waren, ihre Akkreditierung an türkische Medienvertreter abzugeben. Und das ist sehr traurig.
Das Münchner Oberlandesgericht bleibt hart. Das Reglement zur Platzvergabe werde nicht geändert. Stattdessen setzt der Gerichtspräsident auf die deutschen Medienvertreter, die dafür sorgen sollten, dass türkische Kollegen frei werdende Presseplätze bekommen.
Wenn die türkischen Journalisten in der Reihe vorne sind, und ich gehe davon aus, dass die deutschen Journalisten solidarisch auch gegenüber den Kollegen aus der Türkei sind, dass die als Erste in den Sitzungssaal kommen werden. Und ich bin auch sicher, dass türkische Journalisten an den Hauptverhandlungstagen anwesend sein werden.
Mehrere Medien, darunter die ARD, hatten ihre Plätze türkischen Kollegen angeboten. Diese Weitergabe lehnte das Gericht jedoch ab.
Es ist Aufgabe des Gerichts, dafür zu sorgen, dass türkische Medienvertreter von Anfang an und dauerhaft im Saal vertreten sein können. Und es kann nicht abhängig gemacht werden von der Solidarität, von der kollektiven Solidarität der deutschen Medien. Was hier an dieser Stelle passiert ist, das Gericht schiebt seine Verantwortung an uns deutsche Medien ab.
Die türkischen Medien fordern 2 garantierte Plätze im Gerichtssaal. Bei diesem Prozess sei das zwingend notwendig.
Den ganzen Tag über hatten die türkischen Medienvertreter auf ein Einlenken des Gerichts gehofft, umso größer ihre Enttäuschung, als sich nichts bewegte. Dass das Gericht seine Meinung vor Prozessbeginn am 17. April noch einmal ändert, wird immer unwahrscheinlicher.
Die Türkei hat offenbar hunderte syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in ihr Land zurückgeschickt. Sie sollen gestern an den Auseinandersetzungen im Flüchtlingslager Akçakale beteiligt gewesen sein. Das Außenministerium in Ankara betonte, niemand hätte gegen seinen Willen die Türkei verlassen. In dem Camp mit mehr als 35.000 Menschen waren Proteste gegen die Lebensbedingungen eskaliert. Die türkische Polizei hatte Tränengas eingesetzt.
In Syriens Hauptstadt Damaskus ist unterdessen ein Anschlag auf die Universität verübt worden. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurden mindestens 15 Studenten getötet. Wer für den Anschlag mit mehreren Mörsergranaten verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Regierung machte Terroristen dafür verantwortlich. Im syrischen Bürgerkrieg sind nach UN-Schätzungen bereits mehr als 70.000 Menschen getötet worden.
In New York ringen die UN-Mitgliedstaaten um ein weltweites Abkommen zur Regulierung des globalen Waffenhandels. Nachdem ein erster Entwurf gescheitert war, zeichnet sich nun eine Einigung ab. Mit dem Abkommen dürften Waffen nicht mehr in Länder verkauft werden, in denen sie gegen Zivilisten eingesetzt werden könnten. In wenigen Stunden läuft die Frist für eine Entscheidung ab.
Selten war diese Skulptur vor den Vereinten Nationen so passend wie heute. Wird die UN ihrem Auftrag gerecht, den weltweit boomenden Waffenhandel einzuschränken? In diesen Minuten kommen die Delegierten zusammen. Alle Delegationen müssen dem Vertragsentwurf zustimmen. Dem Vernehmen nach geht Ländern wie China, Indien, Iran und Syrien der Text zu weit.
Es gibt Delegationen, die Befürchtungen haben, dass damit ihre Lieferungen von Rüstungsgütern eingeschränkt werden sollen.
Verhandelt wird der erste international verbindliche Vertrag, der allgemeine Standards und Kontrollpflichten für den Waffenhandel festlegt. Wichtigster Punkt dabei, es darf nicht geliefert werden, wenn absehbar ist, dass die Waffen gegen Zivilisten eingesetzt werden oder mit ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden. Es geht um Panzer, Kampfflugzeuge, Raketen und Kleinwaffen wie Maschinengewehre und um viel Geld. 2011 wurden allein den Entwicklungsländern Waffen im Werte von 71,5 Milliarden Dollar verkauft. Hauptexporteure weltweit, die USA, Russland, Deutschland, Frankreich und China. Und viele dieser Waffen geraten in die falschen Hände. Darauf haben Menschenrechtsorganisationen wie Oxfam und Amnesty International mit ihren Aktionen immer wieder hingewiesen. Wir sind besorgt. Im Vertrag fehlen bislang wichtige Elemente. Zum Beispiel ist Munition weitgehend ausgenommen. Es fehlt eine Pflicht zur Veröffentlichung der nationalen Rüstungsberichte.
Um diesen Rüstungsvertrag wird seit Jahren gerungen. Und zum ersten Mal gibt es so etwas wie Hoffnung, dass es diesmal gelingen könnte. Gewiss, der Vertragsentwurf weist viele Mängel auf. Aber zum ersten Mal stünde in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, wer Waffen gegen das eigene Volk richtet, der darf nicht beliefert werden.
Mit einer Messe im Petersdom hat Papst Franziskus am Vormittag die Feierlichkeiten zum Osterfest eröffnet. Vor hunderten Glaubensbrüdern weihte er die heiligen Öle. Das traditionelle Abendmahl vor Karfreitag beging der Pontifex am Nachmittag nicht wie sonst üblich in einer römischen Basilika, sondern in einem Jugendgefängnis. Dort wusch er 12 Häftlingen verschiedener Nationalitäten und Religionen die Füße.
Beispielhaft an 12 Inhaftierten, mehrheitlich aus Nordafrika und Osteuropa, wollte Franziskus persönlich demonstrieren, was er seit Tagen seinen Geistlichen im Vatikan wie auch draußen in der Welt verdeutlichen will, nämlich den Menschen am Rand der Gesellschaft mit Verständnis und Vergebung zu begegnen und zu erklären, was diese Geste eigentlich bedeutet.
Ma cosa significa questo?
Che dobbiamo Wir müssen uns gegenseitig aiutarci. Helfen, so der Papst. Einer dem anderen. Zur feierlichen Messe im Petersdom am Vormittag mit der traditionellen Weihe des Chrysamöls appellierte Papst Franziskus in Anwesenheit zahlreicher Bischöfe und Priester erneut an die Geistlichen zu einer Rückbesinnung auf die Grundlagen der Verkündigung. Die Priester, so Franziskus, müssten wieder die Menschen im Alltag erreichen, gerade draußen in den Randgebieten, dort, wo auch Leiden und Blutvergießen herrschten. Ebenso kritisierte der Papst eine Selbstbezogenheit im Klerus. Geistliche, die nicht aus sich herausgingen und sich den Mitmenschen zuwendeten, verkümmerten zu, so wörtlich, Zwischenhändlern und Verwaltern. Was es aber benötige, das seien Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ebenso sei die Weihe der dann heiligen Öle nicht dazu da, so Franziskus, um uns selber in Duft zu hüllen, sondern zur Salbung für die Armen, die Gefangenen, für die Kranken, die Traurigen und die Einsamen. Am Karfreitagabend möchte Papst Franziskus am Kolosseum in Rom den Kreuzweg beten.
Einen Tag nach dem Teilabriss der East Side Gallery gab es in Berlin erneut Proteste. Vor dem Roten Rathaus demonstrierten etwa 600 Menschen für den Erhalt des längsten noch erhaltenen Mauerabschnitts, der von Künstlern bemalt wurde. Gestern waren 4 Betonsegmente aus der Mauer herausgetrennt worden. Die Lücke soll als Baustellenzufahrt für ein geplantes Hochhaus genutzt werden. Der Investor versprach, die Teile nach Abschluss der Bauarbeiten wieder einzusetzen. Die Demonstranten befürchten, dass die Einzigartigkeit der Mauergalerie durch das Bauprojekt verloren geht.
Bei einem Erdrutsch im US-Bundesstaat Washington sind die Bewohner des Ortes Coopville mit dem Schrecken davongekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich die Erde an einem Stück der Steilküste in Bewegung. Die Abbruchkante verlief durch einige Gärten, aber nur ein Haus wurde mit in die Tiefe gerissen. Verletzt wurde niemand. Die meisten Häuser blieben von größeren Schäden verschont. Allerdings mussten einige Bewohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 29. März.
Ein Tief überquert uns mit Regen und Schnee. Danach macht sich im Westen langsam hoher Luftdruck bemerkbar. Und dort bestehen an Ostern auch die größten Chancen auf Sonnenschein. Aus der Südwesthälfte breitet sich heute Nacht Regen aus, der Richtung Nordosten zunehmend in Schnee übergeht. Besonders kräftig schneit es im östlichen Mittelgebirgsraum. Verbreitet muss mit Glätte gerechnet werden. Im Westen gibt's auch größere Wolkenlücken, die sich morgen eher im Südwesten auftun. Besonders im Norden und Osten schneit es gebietsweise. Gegen Abend fällt im Süden verbreitet Schnee oder Regen. Dort und in der Mitte weht der Wind meist schwach aus westlichen, sonst teilweise mäßig aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht verbreitet Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen Temperaturen von minus einem Grad im Harz bis plus 9 Grad am Oberrhein. In den nächsten Tagen kann sich die Sonne im Westen am häufigsten zeigen. Ansonsten gibt's immer wieder Schneeregen oder Schneeschauer, die sich bis Montag in den Osten zurückziehen. Dann ist zum Teil sogar längere Zeit Sonnenschein möglich.